Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold und bei uns zu Gast ist heute der Ulmer Modedesigner Julian Prohaska. Ich will nach Paris, ein Zimmermann erobert die Modewelt, so hat vor ein paar Wochen die Südwestpresse getitelt. Hallo Julian.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Ja, fangen wir mal mit dem Zimmermann an. Da steht in der Südwestpresse zumindest, dass du mit 18 eine Zimmermannslehre angefangen hast, aber davor hast du ja auch schon was gemacht.
Genau, ja, vor der Lehre noch habe ich mein Abitur abgeschlossen, auch hier in Ulm. Und direkt nach dem Abitur ging es dann in die Zimmererlehre für mich.
Warum eigentlich nach dem Abitur eine Zimmererlehre?
Also ich hatte nicht Lust, direkt studieren zu gehen. Ich wollte schon irgendwann studieren, aber das war mir erstmal genügend Theorie in der Oberstufe und dann wollte ich erstmal etwas Handwerkliches machen und ein bisschen den Kopf freikriegen, sage ich mal. Und damals war noch der Grundgedanke eigentlich, später mal Architektur zu studieren. Mhm. Und da hat es mit dem Zimmerer eigentlich ganz gut zusammengepasst.
Ah ja, okay, also das, klar. Dann ist es Zimmermann und dann Architektur, dann weiß man, wovon man spricht, dann weiß, wenn man irgendwelche Konstruktionen macht, dass mit dem Plan dann auch die Zimmerleute umgehen müssen. Ja. So, und da bist du, wenn ich das so richtig gelesen habe, eigentlich auf die Mode gekommen. Langweiliger Unterricht, hast du gesagt.
Ja.
Ich will jetzt nicht wissen, welches Fach, kann ich aber trotzdem sagen.
Das weiß ich leider nicht mehr, welches Fach das war, aber um ehrlich zu sein, waren es wahrscheinlich die meisten, in denen mir einfach ein bisschen langweilig dann war und ich angefangen habe, auf meinem Blog ein bisschen rumzukritzeln. Und irgendwann habe ich dann auch mal angefangen, Jacken zu kritzeln. Jetzt keine wirklich tragbaren Jacken, sondern welche, wie man sie eher aus der Laufstegmode kennt. Aber irgendwann war dann auch mal eine dabei, die noch recht tragbar war. Und ich hatte mir durch Zufall mal eine Nähmaschine gekauft, um eigentlich meine T-Shirts zu kürzen. Und ich war dann so ein Fan von der Jacke, dass ich mir dachte, hey, das probiere ich einfach mal.
Okay, aber trotzdem, ich meine, da muss ja schon irgendwo so ein Grundinteresse an Mode da gewesen sein. Wie kam das? Wann hat das angefangen?
Ja, so das Interesse an Mode, das war jetzt beim Selbstkleiden halt da. Mhm. Und das hat angefangen in der 10. Klasse, würde ich sagen, über die Oberstufe dann. Aber da war jetzt nie der Gedanke da, das irgendwann mal professionell zu machen oder auch nur in die Richtung zu gehen. Das konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich ernsthaft ein Berufsfeld ist, in dem man Karriere machen kann.
Du hast ja einfach Interesse gehabt. Du fandest einfach toll, dich zu stylen. Ja, der Julian ist übrigens auch hier gestylt, sage ich jetzt mal, zumindest im Vergleich zu mir. Das ist ja immer das Schöne oder Tragische, dass wir hier im Radio sind und nicht im Fernsehen, deswegen können wir das nicht sehen. Also, das heißt, so Anfang der Oberstufe, da hat so dein Interesse angefangen. Und was war denn das eigentlich? Die Marke will ich jetzt nicht machen. Es war so eine ganz normale Nähmaschine. Hast du die gebraucht gekauft oder neu? Oder?
Die habe ich neu gekauft, im Sale tatsächlich für, ich glaube, gerade mal knapp 100 Euro. Also es war wirklich ein Hobbygerät und nichts Professionelles dabei für den seltenen Gebrauch. Das habe ich irgendwann mal, ja, bin ich auch, glaube ich, drüber gestolpert und dachte mir, hey, mir sind meine T-Shirts alle ein bisschen zu lang. Da kam dann gerade die Zeit, wo cropped T-Shirts geworden sind. Also welche, die etwas kürzer sind wieder. Und ich hatte noch aus der Oversize-Zeit fast knielange sogar. Und dann dachte ich mir, hey, anstatt dass ich mir exakt das gleiche T-Shirt vom wahrscheinlich noch gleichen Anbieter kaufe, bloß eben 10 cm kürzer, mache ich meine alten T-Shirts selbst 10 cm kürzer. Und ja, wie gesagt, durch Zufall bin ich dann auf die Idee gekommen, das mal zu versuchen.
Mhm. Aber das ist ja eine tolle Sache heutzutage. Ich meine, man soll ja nicht wegschmeißen. Recycling, ja, wirklich Recycling ist es ja nicht, aber einfach das Ganze nochmal neu aufarbeiten, bevor man es wegschmeißt und vor allem nochmal einen Haufen Geld ausgibt. Da ist eine Nähmaschine, lohnt sich dann ziemlich schnell. Ja, warst du erfolgreich mit dem T-Shirt kürzen?
Ja, also um ehrlich zu sein, habe ich das auf die lange Bank geschoben und nie wirklich gemacht. Und das erste Mal kam die dann tatsächlich bei der Jacke zum Einsatz.
Mhm. Erzähl mal so ein bisschen. Also das heißt, du saßt da im Unterricht in irgendwelchen Fächern. Sag mal jetzt, bitte nicht Mathe sagen. Mathe ist ja für Architekten und Zimmerleute ein zentrales Fach. Okay, und dann hast du also eine Jacke gekritzelt. So, Und die muss man ja machen. Ich meine, bist du dann in irgendeinen Laden gegangen, hast ein Schnittmuster gekauft oder hast du das Schnittmuster selber gemacht? Wie war das?
Ja, also ich bin nicht so der Fan davon, mich im Vorhinein groß zu informieren. Ich mache am liebsten einfach direkt ohne irgendwas zu wissen und probiere ganz viel aus, bis es irgendwann funktioniert. Ich hatte ein großes Stück Papier zu Hause, irgendeinen alten Plan. Und da habe ich dann einfach, also eine Pufferjacke war das, die ich genäht hatte. Da hatte ich eine Pufferjacke zu Hause, von der mir die Silhouette gefallen hat. Und die habe ich dann einfach ausgebreitet und die Silhouette nachgezogen. Sprich, die Jacke hatte zwei Schnittteile. Einmal die Vorderseite mit Ärmeln schon dran war ein Schnittteil und Kragen und allem drum und dran. Und einmal noch die Rückseite, also wirklich nur die Silhouette von der fertigen Jacke nachgezogen.
Und wer hat dir die Bedienung der Nähmaschine beigebracht? Einfach mal selber ausprobiert, oder?
Also, genau.
Du hattest jetzt nicht irgendeine Freundin, Kollegen, Kollegin, die gesagt hat, okay, ich zeig dir das mal, so geht das, da muss einfädeln, Finger weg, die Nadel tut weh.
Ja, das mit dem Finger weg, das durfte ich auf die schmerzhafte Tour erfahren.
Echt?
Das passiert, glaube ich, jeden Mal, wenn man so viel näht.
Ja.
Aber direkt erklärt hat es mir niemand. Ich meine mich zu erinnern, dass ich vor inzwischen 10 Jahren mal in der Kirche Taschen genäht hatte. Und daher wusste ich die Bedienung an sich schon. Aber ich meine, dass man aufs Pedal drückt, das kann man sich, glaube ich, schon selber erklären. Und ich weiß nicht mehr, wie viel ich noch wusste, aber ich habe schon ziemlich von null angefangen.
In der Kirche Taschen genäht? Kirchengemeinde, oder wie war das? Jetzt hast du mich neugierig gemacht.
Das war damals während der Kommunion oder Firmung
so.
Wahrscheinlich.
So und da hat man dann, da hat man dann für wohltätige Zwecke etwas gemacht. Okay.
Genau, ja.
Okay, also das ist natürlich eine tolle Sache und da hast dich dann erinnert, also irgendwie so funktioniert es dann. Und,
genau, und mit der Zeit hat es sich halt weiterentwickelt.
Wie lange hast du eigentlich gebraucht, bis die Jacke dann fertig war?
Das ging über mehrere Monate oder mehrere Wochen. Also ich würde schätzen, 1,5 Monate waren das insgesamt. Und da habe ich mich dann einfach abends immer für ein paar Stunden nach der Arbeit noch hingesetzt. Und insgesamt waren es wahrscheinlich um die 50 Stunden zusammengerechnet. Aber ich habe jetzt nicht genau die Zeit gestoppt.
Also manchmal ist ja so bei solchen Sachen, wenn man von vornherein wüsste, wie lange man braucht, wird man manchmal gar nicht anfangen. Ich weiß nicht, wie es dir da gegangen ist. Was war das für ein Material bei dieser ersten Jacke?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen, wie das heißt. Ich weiß bloß, dass ich überall im Internet nach einem wasserfesten Material gesucht habe. Ich habe einfach nur eingegeben, wasserfestes Material und eben in der richtigen Farbe. Das war so ein Olivgrün, das fand ich ganz schön. Da habe ich gar nichts gefunden und irgendwann habe ich dann auf Amazon einfach eine Gartenabdeckung gefunden. Und das war das einzig wasserfeste und das habe ich dann genommen.
Das ist echt cool, aus einer Gartenabdeckung eine Jacke zu machen. Ja, da wäre wahrscheinlich David Bowie auch ganz interessiert gewesen an solchen Sachen. Also was mich an David Bowie immer fasziniert hat, das war einfach, ich glaube, der hat ja seine Mode einmal selber entworfen. Oder zumindest, ja doch. Also David Bowie hat mal extravagant, immer androgyn. Und da gibt es auch ein Stück von ihm und das habe ich extra rausgesucht. Fashion Remastered von 2014, wo er eben über die Bedeutung von Mode für sich singt. Fashion, oder wie die Italiener sagen, Fashion. Ich habe eine Zeit lang immer so Mode-Channel geguckt. Ich weiß, ob es den noch gibt, Fashion-Channel. Das war manchmal, wenn man so aus der Schule kam, so völlig fertig im Pädagogenkoma, so eine Dauerwerbesendung gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Einfach ein Laufsteg, eine Show nach der anderen.
Sagt mir leider nichts.
Okay. Ja, das war halt noch eine andere Zeit. Ich weiß also nicht, ob es das noch gibt. Okay, dann aber zurück. Also wie gesagt, für Leute, die später eingeschaltet haben bei uns zu Gast, ist der Ulmer Modedesigner Julian Prochaska. Und es geht um seine Mode. Wir haben vor der Musik ein bisschen erfahren, dass er ursprünglich Zimmermann gelernt hat. Und etwas gelangweilt im Unterricht Modezeichnungen gemacht hat und dann eine Jacke genäht hat. So, und da ist dann aber mehr draus geworden und du machst es inzwischen professionell. Und jetzt würde mich erstmal interessieren, wie heißt eigentlich der Stil, den du da verkörpern willst und wie entsteht dann so ein Piece, sagt man ja, so ein Teil, so ein Modestück.
Genau, ja. Also den Stil, den nenne ich Brutal Elegance und ja, das ist mit der Zeit entstanden. Ich bin nicht erst mit dem Namen aufgekommen und habe dann den Stil danach aufgebaut, sondern der Stil hat sich mit der Zeit entwickelt und inzwischen ist einfach das Ziel hinter den Klamotten etwas Elegantes zu machen, was aber auch einen etwas härteren Hintergrund hat. Also, dass man die Pieces wohl zu eleganten Anlässen als eben auch im Alltag anziehen kann und ein bisschen, ja, brutal aussehen kann.
Mhm. Wie geht es eigentlich bei dir vor sich? Ist da erst das Bild da, das Material, die Konstruktion? Also es kann ja auch sein, man sieht ein Material und denkt, wow, toll, was kann ich draus machen? Oder umgekehrt, man hat eine Idee und überlegt sich, was nehme ich für ein Material dazu? Wie ist das bei dir?
Auf jede Art und Weise mache ich das.
Aha, beide Möglichkeiten.
Genau, noch viel mehrere. Also zum einen natürlich sehe ich manchmal coole Materialien. Ich liebe vor allem besondere Strukturen, die teilweise auch dreidimensional sind. Also wenn Materialien mal eine felsige Struktur haben, wie beispielsweise manche Hemden von mir jetzt den Stoff enthalten, aber genauso andere Sachen wie Lederstoffe, die eine besondere Textur haben oder auch Funktion. Und dann sehe ich den Stoff und habe die Idee dabei, okay, das könnte ich mir bei dem Kleidungsstück vorstellen. Da habe ich auch schon immer die klare Vorstellung, daraus mache ich dann ein Hemd oder eine Jacke oder eine Hose.
Mhm. Und wie findest du die Materialien? Gehst du da in irgendwelche Stoffläden, sage ich jetzt mal so ganz, oder auf Messen, dass man sagt, okay, da ist jetzt vielleicht irgendeine Textilmesse, oder wenn man ganz abgefahrene Sachen will, könnte man ja nach Frankfurt zur Textile, weil ich meine, wenn man Abdeckhauben nimmt, um eine Jacke zu machen, könnte ja solche Sachen auch sein. Wie machst du das?
Ich war tatsächlich noch nie auf einer Textilmesse. Also nach neuen Stoffen suche ich eigentlich nie. Wenn ich mal was sehe, dann speichere ich mir das ab. Und da habe ich jetzt schon so viel abgespeichert, dass wenn ich mal wirklich auf was zurückgreifen müsste, dann habe ich ganz viele, auf die ich da einfach in meinen Notizen schauen kann. Aber meistens sind die besonderen Stoffe im Internet. Irgendwas auf Social Media und speichere mir das dann ab. Ich gehe auch in lokale Läden. Das ist sogar fast mehr insgesamt, weil dort sind eben die normalen Stoffe wie ein Jersey für ein T-Shirt oder ein Jeansstoff. Und die kaufe ich dann in den lokalen Läden hier in Ulm. Und die braucht man eben auch häufiger.
Ja, klar. Und das inspiriert einmal, also wenn man bastelt, sage ich jetzt einmal, das ist eine andere Baustelle, der Baumarkt als Quelle der Inspiration, und so ist es bei dir. Aber natürlich die besonderen Sachen, die gibt es jetzt eben nicht in den einschlägigen Läden. Da muss man dann schon im Internet gucken, oder?
Im Normalfall nicht. In ganz seltenen Fällen finde ich manchmal auch bei einem Schlussverkauf doch noch das ein oder andere edle Stück, aber im Normalfall eher nicht.
Ja, jetzt bleiben wir mal bei dieser Jacke, die da in dem Artikel erwähnt wurde. Das ist so ein ganz spezielles Material. Jetzt muss ich mal nochmal gucken, wo habe ich das für so eine Jacke. Jetzt erzähl's mal, da muss ich nicht gucken.
Du meinst wahrscheinlich das Cracked Leather?
Ja, genau, Cracked Leather ist da. Irgendwo steht's, ja. Okay, also erzähl.
Das ist mein wahrscheinlich bekanntestes Material, das ich auch bei ganz vielen Kleidungsstücken inzwischen schon verbaut habe. Und das ist kein echtes Leder. Das beschreibt nur den Look. Also das besteht aus zwei Schichten. Einmal eine dehnbare Unterschicht, die weiß ist. Und dann noch eine nicht dehnbare Oberschicht, die schwarz ist. Und das ist einfach eine Farbschicht, die sehr stark auf der Unterschicht hält. Und die eben, wie gesagt, nicht dehnbar ist. Und wenn man das Material dann auseinanderzieht oder beim Tragen eben, wenn man mal den Ellenbogen beugt oder das Knie, dann dehnt sich das Material, aber die schwarze Schicht dehnt sich eben nicht mit, sondern reißt. Und dadurch, dass sie so fest auf der unteren Materialseite klebt, zieht sie sich auch wieder zusammen, die schwarze Farbschicht, wenn eben die weiße Schicht sich wieder zusammenzieht und die Risse, die schließen sich dann.
Also ein ganz interessantes Verhalten sozusagen, also selbstheilend in gewisser Weise, kann man so sagen, oder?
Genau, ja, so nenne ich das auch manchmal.
Ja gut, und dann hast du also überlegt, du machst so eine Jacke. Aber wenn man die dann vertreiben will zum Thema Vertrieb und solche Sachen kommen ja nachher, muss man das ja in verschiedenen Größen machen. Da fangen ja schon die Schwierigkeiten an. Da kann man ja nicht nur einen Schnitt machen. Wie machst du das? Wie passt du das an? Kommt dir da jetzt die Zimmermannsausbildung zugute?
Da ist jetzt nicht direkt...
Aber ich meine ja zum Umrechnen mal so ungefähr, ja.
Da habe ich ein Schnittmusterprogramm für, das ich selbst machen kann. Ich entwerfe immer die erste Größe, die auf mich zugeschnitten ist und in der mache ich dann auch das Sample. Und das Sample, das probiere ich dann selber an und entdecke vielleicht noch Schwachstellen. Also das ist quasi auf mich maßgeschneidert. Und daraus entstehen dann die normalen Größen. Ich bin jetzt etwas schlanker gebaut, deswegen wird es im Normalfall noch etwas breiter. Und die Größen, das ist dann im Normalfall eine Größe M oder L. Und die restlichen Größen, die erstellt das Schnittmusterprogramm dann aus dieser ersten Größe.
Ja. Und das lässt dann, hast du dann Plotter oder Laserdrucker und Laserdrucker und dann zusammenkleben? Wie machst du das dann?
Ich habe da einen Beamer an die Decke geschraubt.
Echt? Ja, das ist, und dann zeichne ich es ab, nehme ich mal.
Genau. Okay. Ich schneide es sogar direkt. Ich zeichne manchmal nicht mal mehr an, sondern der zeigt dann auf meinen Schneidetisch und da fahre ich dann nur noch die Linien mit der Schere nach.
Ach so, der zeigt nach unten, der Beamer.
Genau, ja.
Okay, auf dein Schneidetisch, Zuschneidetisch.
Genau,
okay,
ja.
Das ist natürlich eine tricky Geschichte. Ja? Da spart man Papier, da kann man direkt genau. aufstoffen, dann hat man die ganzen Übertragungsfehler, hat man ja dann schon mal nicht mehr.
Ja, ja, also man spart Material natürlich und auch sehr viel Zeit, weil du hast nur noch einen Schritt, und zwar das Ausschneiden und nicht mehr das Anzeichnen zusätzlich.
Mhm.
Und du musst einen Klick machen, mehr nicht. Und nichts mehr irgendwie hinlegen.
Ja, okay, schon wieder was gelernt. Das ist immer gut, wenn ich Plattformgäste habe. Ich lerne meistens noch ein bisschen was dazu. Okay, also das hast jetzt einen Schnitt und du hast dieses Cracked, wie heißt das?
Cracked Leather.
Cracked Leather. Ich frag dich immer lieber einmal mehr, als dass ich dann irgendeinen Mist erzähle. Und dann schneidest du es zu, direkt jetzt also.
Genau, ja.
Und wie geht es dann weiter? Wie nähst du es dann? Hast du jetzt die normale Nähmaschine und auch hast du inzwischen Overlock oder solche Spezialteile? Wie geht es jetzt weiter?
Inzwischen habe ich 7 oder 8 Nähmaschinen, meine ich.
Ah.
Und jede auch mit einer anderen Funktion. Es fängt im Normalfall immer an mit der normalen, die einfach eine gerade Naht macht. Die hält die Teile dann auch zusammen. Aber die Kanten muss man je nachdem auch unterschiedlich verschließen. Gerade mit einer Overlock oder aus dem deutschen Gebrauch mit einer Kettelmaschine. Da macht man dann die Nähte von innen. Und die werden dann schön abgeschnitten und auch wieder verschlossen, dass sie eben nicht ausfransen, aber trotzdem schön gerade aussehen. Und dann gibt es dann noch ganz viele andere verrückte Maschinen für, ja, fast jede Naht hast du da eine eigene Funktion. Für Knopflöcher genauso, für Knöpfe.
Ja, gerade Knopflöcher wollte ich gerade ansprechen, kann ich mir noch vorstellen. Oder gefürchtet Reißverschlüsse. Also da gibt es echt extra Maschinen für.
Ja.
Das ist raffiniert. Ja klar, und wenn man dann das Ganze professionell machen will, dann muss man natürlich schon Maschinen haben. Da kann ich nicht mit einer einzigen dann an, ich sage jetzt mal Hobbymaschine. Aber die hast du bestimmt immer noch, oder so.
Die selbst habe ich leider nicht mehr. Oh. Die hat sehr lange gehalten, muss ich sagen, überraschenderweise. Die hat mir, glaube ich, das erste Dreivierteljahr in der Selbstständigkeit gehalten und eben die 1,5 Jahre Hobbybetrieb davor auch. Inzwischen habe ich natürlich Maschinen auf Industrieniveau. Die laufen auch den ganzen Tag. Die Haushaltsnähmaschine ist bei dem langen Gebrauch auch irgendwann dann kaputt gegangen.
Okay. Also Ruhe ist die Ruhe in Frieden irgendwo. Okay, also wir wissen jetzt so ein bisschen, wie das Ganze geht. Was machst du eigentlich außer Jacken? Was ist in deiner Kollektion? Ich nenne es jetzt mal Kollektion. Was ist da sonst noch dabei?
Also Jacken mache ich am liebsten in meiner neuen Kollektion, die jetzt im Herbst rauskommt. Da sind größtenteils auch Jacken, aber genauso Hemden. Und diesmal zum ersten Mal auch wirklich nur Oberteile, also dann eben auch noch Pullis. Aber bisher habe ich auch Hosen gemacht, kurze und lange und eben auch genauso Looks, die jetzt keine direkten Kleidungsstücke sind, sondern eher ja, Skulpturen für einen Laufsteg.
Okay. Ja, jetzt sieht es natürlich so aus, wenn man solche Kollektionen hat, möchte man die Sachen natürlich verkaufen, man möchte die irgendwo präsentieren und wie das geht, wie man bekannt wird, das hören wir nach der Musik.
Radio Free FM 102.6% Music.
Wenn ihr draußen wissen wollt, wie der Julian aussieht, dann braucht ihr nur auf unsere Homepage zu gehen, freefm.de, und dann könnt ihr einfach mal sein Bild angucken. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich bei Social Media. Die haben ja heutzutage eine ganz wichtige Bedeutung, nämlich vor allem für dich, deine Kollektion unter die Leute zu bringen.
Genau, ja, das ist für mich ein riesiger Punkt gewesen. Am Anfang war anfangs natürlich auch eine Überwindung, sich selbst im Internet zu zeigen. Aber im Endeffekt war das bei mir der springende Punkt. Da ich eben nicht aus der Branche kam, hatte ich eben keine Kontakte zur Modewelt und ja, weder hatte ich irgendwelche Kontakte zu Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten könnte, als auch Wege, wie ich eben Kunden erreichen könnte. Und deswegen war das tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt für mich.
Und wie bist du da vorgegangen? Hast du Fotos gemacht? Natürlich Fotos, klar. Logisch, man möchte ja die Sachen sehen. Hast auch Videos gemacht. Wie ist das abgelaufen?
Ja, also zu Anfangs habe ich mich da noch ein bisschen gescheut. Ich habe erst nur Bilder von den Kleidungsstücken hochgeladen. Aber irgendwann habe ich dann eben gemerkt, so geht's nicht. Und dann habe ich angefangen, Videos zu machen, auch erst ohne, dass ich mich vor die Kamera gestellt habe und nur Nahaufnahmen beim Nähen gemacht habe. Aber ja, das hat auch noch nicht so richtig gezündet. Und irgendwann habe ich dann eben auch angefangen, mich selbst vor die Kamera zu stellen und zu präsentieren. Hier mein Kleidungsstück, das ist das Besondere daran. Hier musste ich mir Mühe geben, das war die Grundidee. Und ganz viel dazu zu erklären. Und das war dann das Wichtige.
Also beispielsweise, wenn du jetzt das Hemd hier anhast, nicht nur bei Free FM, gibt es auch ein Video mit dem Hemd?
Ja, zu genau der Farbe jetzt noch nicht, aber zum schwarzen Colorway schon, ganz viele sogar.
Okay. Da steht übrigens auch etwas, Sandre, spreche ich das jetzt richtig aus? Sandre.
Ja, genau. Das ist das französische Wort für Asche und es ist einfach inspiriert an der Textur des Stoffes, weil ich finde, im schwarzen Colorway natürlich, erinnert es sehr stark an eine Asche.
Mhm. Und da gibt es jetzt eben entsprechend Hemden und dann hast du aber noch Schmuck dazu gemacht, habe ich da irgendwo gelesen.
Schmuck?
Ja, oder Silberringe oder Armband oder ist das einfach, gehört das einfach so dazu? Das ist nicht von dir.
Die war nicht von mir, die habe ich nur dann auf den Bildern wahrscheinlich dazu getragen.
Ah, so, aber das wäre ja vielleicht der nächste Schritt, vielleicht auch für deine Praktikantin.
Ja, das ist auf jeden Fall in Planung. Ich habe Lust, eigentlich alles zu designen, irgendwann auch genauso Schmuck.
Und dann, also als du dich dann selber präsentiert hast bei Videos, dann so langsam in die Gänge gekommen. Wie viele Leute haben denn so Videos angeklickt? Ich meine, wenn ich irgendwelche Fotos hochlade, muss ich froh sein, wenn ich mal 20 Klicks habe. Wie war denn das bei dir?
Ja, das Social Media ist Spiel der Konsistenz. Also man muss da wirklich konsequent dranbleiben und täglich was posten. Dann sieht man die Kurve langsam nach oben gehen. Anfangs war es ja auch noch im zweistelligen Bereich, aber man muss es auch so sehen, wahrscheinlich 90%, die ein Video anschauen, die scrollen direkt weiter. Also hatte ich vielleicht echt gesehen 10 Zuschauer. Aber wie gesagt, mit der Zeit hat es sich gesteigert. Mein erfolgreichstes Video hat 5,2 Millionen Aufrufe.
Wow.
Und insgesamt gesehen war ich teilweise schon bei über 7 Millionen monatlichen Aufrufen.
Das ist allerdings viel, also zumindest im Vergleich zu meinen bescheidenen Treffern. Aber gut, darum geht es ja in meinem Fall gar nicht. Und so sind dann die Leute auf dich aufmerksam geworden. Dann hast du auch die ersten Stücke verkauft, oder?
Genau so lief es, ja. Mit den ersten paar Aufrufen kam dann auch, oder was, nicht die ersten paar Aufrufe, aber mit den ersten Videos, die mehrere Aufrufe hatten, kamen dann eben auch die ersten Bestellungen.
Mhm. Und dann fängt natürlich bei solchen Sachen immer, Skalama mit der Gewerbeanmeldung, Gewerbesteuer.
Ja, das hatte ich von Anfang an schon gemacht.
Ja.
Also direkt nach der Ausbildung, ich glaube am nächsten Tag stand ich auf dem Gewerbeamt und habe mein Gewerbe angemeldet. Und dann hatte ich das erste halbe Jahr aber noch keine Bestellung. Also ich hatte quasi das erste halbe Jahr umsonst das Gewerbe. Und da hatte ich aber im Vorhinein schon alles geregelt, dass es auch...
Naja, klar, wenn es dann ist, kann man nicht nur, wenn die ersten Bestellungen eintrudeln, kann man nicht nur vorher dann sagen, hey gut, jetzt muss ich nur aufs Gewerbeamt, vorher kann ich nicht ausliefern. Ja. Also schon konsequent, wie du das dann gemacht hast. Und so sind dann aber auch Leute aus Paris auf dich aufmerksam geworden, oder?
Genau, allgemein angefangen hat es zuerst mit einem Showroom, den ich in München veranstaltet habe, mit anderen Designern. Also erstmal noch aus der Nähe, ne, im Vergleich zum Rest. Und es ging dann weiter bis Berlin und irgendwann dann auch kamen eben welche aus Paris auf mich zu.
Wie hat man sich das mit dem Stichwort Showroom vorzustellen? Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nichts drunter vorstellen. Wie funktioniert das?
Ja, also so erklärt ist es einfach wirklich ein Raum oder eine Galerie, die man sich mietet, um seine Pieces zu präsentieren. Also da nimmt man meistens eine Kunstgalerie, weil die einfach am einfachsten zu vermieten ist für den Vermieter, weil man die kurz leerräumen kann und dann stellt man dort eben seine Kleiderstangen und Puppen und Dekoration auf und ja, veranstaltet dann eben ein mehrtagiges Event, in dem Leute teils nur geladen, teils auch einfach nicht nur geladen vorbeikommen können, sich die ganzen Klamotten anschauen können und dann eben auch genauso kaufen.
Mhm. Ah, so funktioniert das. Das heißt, man tut sich mit mehreren Leuten zusammen, allein kann man das ja wahrscheinlich auch gar nicht stemmen, zumindest am Anfang nicht, mietet sich dann eine Galerie ein für, sagen wir mal, wie lang? 2 Wochen, oder?
Ja, ganz unterschiedlich. Wenn wir jetzt gerade auf das Beispiel von München schauen, da war es nur ein Tag. Mhm. Dann in Berlin waren es mehrere Tage und in Paris dann eben eine ganze Woche wie während der Fashion Week. Und da eben, wie du es gerade schon erwähnt hattest, zu Anfangs eben noch mit mehreren Designern, Mit der Zeit sind es dann immer weniger geworden, weil man sich eben auch größere Räume und da größere Spaces leisten konnte und jetzt bis zum letzten Mal dann eben auch eine eigene Boutique.
Ja, Paris, wo war denn der Showroom, nenne ich es jetzt mal, wo hatte der denn?
Das kann ich dir leider gar nicht mehr genau sagen.
Ich weiß es nicht mehr, in wievielten Arrondissement oder welche Metro da gefahren ist, die Linie, ich weiß nicht mehr. Es muss jetzt auch nicht sein.
Das war das 8. Arrondissement, meine ich, das weiß ich noch, aber wie das Viertel genau hieß. Da.
Ich könnte jetzt auch nicht sagen, was das für einen Namen hat.
Ist noch recht zentral gelegen. Als ich das erste Mal dort war, war es, glaube ich, das 18. Und dann... Ja, kann man sich so vorstellen. Ja,
genau. Die kleineren Nummern sind die zentraleren.
Genau, ja.
Das ist richtig. Und wie, mit wie vielen Leuten warst du da zusammen?
Mit wie vielen ich in...
Wie viele waren dann im Showroom beteiligt in Paris?
Beim ersten Mal waren das wahrscheinlich um die 10 bis 15. Mhm.
Ja. Und so sind die Leute dann darauf aufmerksam geworden. Und du hast dann auch in Paris hoffentlich ein paar Sachen verkauft, oder?
Ja.
Ja, toll.
Das waren aber alles Pariser Designer. Mhm. Und genau, die kannten sich schon. Das war da schon fast eine Freundesgruppe, könnte man sagen. Die kennen sich dort eben lokal einfach. Und ich dann eben.
Ja, aber das ist doch ein tolles Gefühl sein. Du kommst aus Ulm, genauer gesagt aus Ermingen. Schwungrad Europas zwar, aber die Pariser haben ja auch den Anspruch, Schwungrad Europas zu sein. Und dann bist du mit Leuten, mit Modedesigner, Designerinnen aus Paris zusammen. Wie hat sich das angefühlt, sag mal?
Ja, das war ein sehr tolles Gefühl. Ich habe mich dort einfach richtig am Platz gefühlt quasi. Also dort ticken die eben genauso wie ich. In Ulm finde ich jetzt eher weniger Leute, die genau in die gleiche Richtung gehen und dieselben Ziele haben. Und dort war es einfach ein schönes Gefühl, unter den Leuten zu sein, die eben genau die gleichen Ziele haben.
Also einfach das Gefühl, du bist da angekommen, wo du hin wolltest. Vielleicht noch nicht das endgültige Ziel, aber schon mal die erste Etappe, kann man so sagen?
Genau, ja.
Okay, gut.
Radio Free FM!
Ja, Paris Fashion Week oder Berlin Fashion Week, whatever. Ich wollte eigentlich auch schon mal irgendwo hin oder mal nach Mailand fahren. Hat nie geklappt, aber ist es überhaupt sinnvoll, sagen wir mal, wenn man so wannabe ist wie ich, macht das überhaupt Sinn oder sagt man, nö, da werden eh nur die von der Vogue oder von irgendwelche Kunden mit ihrer dicken Scheckkarte eingeladen?
Also es gibt auf jeden Fall genügend Side-Events, auf die man auch einfach ohne Einladung gehen kann. Das ist dann halt nichts, was auf dem offiziellen Zeitplan geführt wird, aber ist genauso interessant, wenn nicht sogar manchmal interessanter. Das sind dann eben meistens die Leute, die eben noch nicht ganz so groß sind wie Gucci, die sich dann meistens auch noch fast mehr Mühe gegeben. Und das sind dann eben gerade Ausstellungen oder andere Events, bei denen man teilweise auch selbst manchmal was mitmachen kann. Das sind dann eben nicht die ganz großen Laufstegshows.
Und da sind manchmal die interessanteren Sachen. Oder es könnte ja sein, dass es was Interessanteres ist.
Ja, ich muss sagen, jetzt nach meinem Geschmack sind meistens sogar diese Side-Events die interessanteren, da das eben meistens noch die jungen Leute sind, die eben keine Laufstegshow haben und sich noch mehr Mühe geben.
Also mal so ein Beispiel, das dir in Erinnerung geblieben ist.
Ja, also jetzt gerade in Berlin gibt es zum Beispiel eine Marke, die macht dann einen Workshop, die nähen einfach ihre Klamotten mit schmutzigen Händen quasi, also tauchen ihre Hände in Tinte und dort kann man dann eben dabei sein, wie so ein Kleidungsstück entsteht und das Design entsteht durch die in Tinte getränkten Hände.
Okay, also Workshop in dem Sinne mal so als Wortspiel gemeint, dass man sieht, okay, arbeitende Hände,
genau, ja.
Ein Working Shop oder so. Ja, das ist natürlich eine faszinierende Sache, solche Geschichten. Also das heißt, solche Side-Events, die sind dann ganz interessant.
Ja.
Sind die eigentlich, das ist eigentlich klar, und die inspirieren dich natürlich auch, denke ich, oder?
Genau, das kann man auch so sagen, ja.
Das kann man so sagen. Gut, also so eine Fashion Week, eine interessante Sache. Und jetzt natürlich die Frage, wie soll es bei dir weitergehen? Ich meine, du hast das Showroom und... Wie soll es jetzt weitergehen mit Runway oder wie hast du es vor?
Ja, also ich würde natürlich sehr gern mal eine Laufstegshow veranstalten. Das ist, glaube ich, der Traum von fast jedem Designer. Da ist einfach die Frage, wie das möglich wird, ob ich mal die Zeit habe, genügend Laufstieglooks zu machen, weil die sind jetzt natürlich nichts, was man verkaufen kann. Und da muss man sich dann einfach die Zeit für nehmen zwischen den Kollektionen. Und das sind ja zig Looks, die man da herstellen muss. Und ich als, ja, ein Julian, der hier am Nähen sitzt.
Okay, also das wusste ich jetzt auch nicht. Das heißt also, Show, Runway ist was anderes. Das heißt, die Sachen sind nicht unbedingt für den Verkauf gemacht. Also ich weiß das jetzt nicht. Ich frage jetzt wirklich ganz naiv.
Teils schon. Es gibt mehrere Arten. Die Runway-Show, die ich gerne veranstalten würde, ist eben eine, bei der ich Kleidungsstücke zeigen kann, die so gesehen keine Kleidungsstücke mehr sind, sondern wirklich rein künstlerische Strukturen, bei denen man sich komplett kreativ ausleben kann und nicht mehr darauf achten muss, dass sie für die Allgemeinheit oder für den Alltag tauglich sind. Aber es gibt genauso Shows, in denen dann eben die ganzen Marken ihre neue Kollektion, die auch auf der Straße getragen wird, präsentiert, und das irgendwann genauso.
Also jetzt macht es langsam für mich Sinn. Insofern, manche Shows, die ich so im Fernsehen gesehen habe, habe ich ja manchmal gedacht, wer zieht denn das an oder wer kann das überhaupt anziehen? Ich sage mal, kaum bis zum Laufsteg runter fällt es auseinander. Jetzt mal ein bisschen sarkastisch gesagt. Also so läuft das. Das heißt also, nicht alles, was auf dem Laufsteg zu sehen ist, ist nachher auch für draußen, sage ich jetzt mal, gedacht.
Genau, also wenn wir jetzt von riesigen Damenkleidern reden, die eine ganz lange Schleppe hinten haben, das zieht ja auch niemand im normalen Alltagsleben an. Das ist dann gerade beispielsweise für Galas oder etwas der Art.
Und was müsstest du denn eigentlich dafür machen? Ich meine, wie kann man denn so eine Runway-Show überhaupt dann an den Start kriegen? Mit wem muss man dann sich in Verbindung setzen? Wie läuft das?
Also für eine Runway-Show braucht man erstmals eine Location, die groß genug ist. Es muss ja einen langen Laufsteg auch haben, also den man aufbauen kann. Und dann ebenso Platz für die Gäste haben. Dann braucht man genauso ganz viele Models, die ja auch dann recht viel kosten. Und genauso Stylisten, teilweise sogar ein Stylist pro Model, da so ein Style auch mehrere Stunden dauern kann, zu stylen. Und wie gesagt, eben auch noch die Zeit, dass man sich die Zeit nehmen kann, die alle herzustellen. An so einem Laufsteg-Look, da sitzt man halt teilweise mehrere Tage am Stück dran. Also die ich in Planung habe. Mhm. Und ja, Zeit und Geld sind da ein bisschen die begrenzenden Faktoren.
Aber in deinem Hinterkopf hast du schon so Pläne für so eine Show?
Noch keine konkreten.
Ja, aber du sagst, irgendwo im Kopf ist schon was. Aber das ist doch dann sicherlich irre teuer. Ja. Ich meine, wer zahlt sowas? Findet man da Sponsoren oder muss man das alles aus der eigenen Tasche zahlen?
Ich als junger Designer jetzt bräuchte wahrscheinlich Sponsoren, aber schon etabliertere Marken, die leisten sich das regelmäßig, aber meistens ist es so, dass man auf dem Weg nach oben natürlich viele Sponsoren oder Investoren für sowas dann braucht.
Hast du eigentlich selber schon mal gemodelt?
Für mich selber?
Ich jetzt. Ja, ich meine, Leute, könnt ihr auf die Homepage gucken, und Julian hat ja auch ein tolles Hemd an, selber gemacht. Ja, könnte ja sein. Ich meine, in Ulm gibt es ja vielleicht so ein paar Modelabels oder auch, wir haben ja Leute, die auch aus Berlin zuhören oder so. So ist es ja nicht im Stream. Und also ganz konkret, das war jetzt keine Fangfrage oder so, das war ernst gemeint. Hast du schon mal gemodelt?
Ich habe noch nicht gemodelt. Ich habe, wie gesagt, für meine ersten Pieces selbst mich noch vor die Kamera gestellt, sowohl dann in den Videos als eben auch für Bilder. Aber noch nie professionell oder für jemand anderen. Das ist auch nicht so mein Ding.
Ja gut, aber es wäre mal eine interessante Erfahrung, einfach zu sehen, wie geht es im Hinblick auf die eigene Runway-Show, wenn man weiß, wie es hinter den Kulissen dann konkret abgeht, es mal am eigenen Körper zu spüren, wenn da stundenlang jemand in den Haaren rumfummelt. Und
ja, wäre eine neue Erfahrung.
Okay, dann schauen wir mal, wie es jetzt dann weitergehen soll, also wie die Zukunftspläne aussehen mit Paris, mit dem eigenen Modehaus, Runway-Show haben wir ja schon erwähnt. Also ganze Menge Dinge, die in deiner Zukunft sicherlich noch anstehen. Ich meine, du bist jetzt 21, habe ich das richtig gelesen?
22.
22, ja. Oh, dann ist inzwischen, also seit dem Zeitungsartikel hat es den Geburtstag gehabt.
Ja,
genau. Also Happy Birthday.
Dankeschön. Free FM. Der allerbeste Sender, weil da mein Papa ist.
Julian, in dem Zeitungsartikel stand, ich will nach Paris. Wie soll das aussehen?
Ja, also das große Endziel ist sowieso Paris, aber wer weiß, wie weit es überhaupt noch entfernt ist. In Paris ist es einfach deutlich leichter, Connections zu knüpfen und somit auch schneller voranzukommen. Und deshalb ist es, glaube ich, ein großer Meilenstein.
Und wie soll das aussehen? Ich meine, klar, nach Paris, man will nach Paris. Willst du nach Paris ziehen, da irgendwo eine Wohnung suchen, möglicherweise sogar, was heißt möglicherweise, man muss ja dann auch ein Atelier haben, wenn man da Mode machen will. Wie soll das gehen?
Ja, pendeln würde da schwer werden, denke ich. Also hinziehen ist dann natürlich schon damit verbunden und eben auch ein Atelier dort zu haben, um dort arbeiten zu können.
Mhm. Aber die Preise sind ja wahrscheinlich da horrend, oder? Oder hast du da auch Connections, dass da schon irgendwelche Beziehungen entstanden sind zu den Leuten, die du bei diesen Pop-Up-Shows kennengelernt hast?
Das ja, aber das macht es mir jetzt nicht direkt günstiger, da es allgemein eine sehr teure Stadt ist und das ist da eben einfach der limitierende Faktor, vor allem wenn man dann eben zwei Immobilien bezahlen muss.
Mhm. Und wie soll es dann weitergehen? Also gesetzt den Fall, du schaffst jetzt tatsächlich da ein Atelier zu finden, eine bezahlbare Wohnung. Und ja, es ist keine leichte Frage, aber wahrscheinlich ist es ja schon irgendwo in deinem Kopf drin, wo du mal hin willst.
Ja, also ich möchte natürlich so schnell wie möglich, so weit wie möglich nach oben kommen. Und der Umzug wird dann erstmal, ja, eine große Überwindung sein auf jeden Fall. Und dort muss ich dann erstmal Fuß fassen in Paris und wieder alles so aufbauen, wie ich es hier getan habe, weil dort ist mein Netzwerk natürlich noch immer etwas kleiner als hier. Und dort in Paris dann wieder so richtig anzufangen, eben ja, zu wachsen und mit den richtigen Connections dann eben auch gerade beispielsweise Investoren finden für die erste Show, dass man auch die richtige Aufmerksamkeit von den ganz Großen bekommt.
Jetzt vielleicht noch eine andere Frage, habe ich mir irgendwie aufgeschrieben zwar, aber habe es jetzt vergessen zu fragen an der Stelle. Was sind denn deine Vorbilder? Wer sind deine Vorbilder?
Das kann ich gar nicht so genau sagen. Wenn es jetzt allein um meine Kleidung geht, dann weiß ich nicht, ob man das so genau sehen kann. Also Design tue ich sehr frei, ohne ein direktes Vorbild, aber mir gefallen natürlich andere Designer auch sehr. Maison Margiela ist einer meiner Lieblingsdesigner, sowohl von der Art her, wie er seine Marke aufgebaut hat, als eben auch von den Designs.
Mhm. Jetzt fällt mir noch etwas ein. Guck, so nach und nach, wenn es zum Ende der Sendung geht, dann fallen mir dann doch noch ein paar Sachen ein. Ich habe jetzt so deine Kollektion mal so ein bisschen angeguckt. Machst du eigentlich Männermode oder Frauenmode oder beides? Wie sieht das aus? Also es sieht im Moment nach Männermode aus.
Genau, also ich würde am liebsten beides machen, da ich in beide Richtungen Ideen habe, aber es ist besser für ein klares Bild, womit dann eben die Erfolgschancen höher sind, wenn man sich eher auf ein Geschlecht spezialisiert. Und deshalb Jacken mache ich am liebsten und die sind auf mich geschnitten, deshalb auch eher auf Männer. Gerade Jacken können Frauen auch tragen, aber wenn es dann um beispielsweise Hemden geht, da wird es dann eher etwas schwieriger.
Also mit diese ganze Beamer-Geschichte ist dann einfacher, wenn du es erstmal an dir selber ausprobierst mit dem Schnittprogramm, ja. Und das nicht noch auf Frau. Obwohl, könntest du die Schnittprogramme auch, dass die sagen, okay, das ist jetzt eine Männerjacke gewesen, bitte klick irgendwie so einen Reiter setzen und dann macht es dann Frauenschnitt draus, oder?
Das wäre wahrscheinlich schon möglich. Ich kann es ja auch selber abändern. Ich weiß ja, was man ändern müsste. Okay. Einfach mehr taillieren zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, man sollte sich eher auf ein Geschlecht konzentrieren, wenn man noch die Kapazität hat, wie ich im Moment.
Wo kann man eigentlich deine Arbeiten direkt bewundern? Wo ist denn eigentlich das Atelier in Söfling? Kann man da mal vorbeikommen, nochmal so rein Interesse halber? Wir müssen jetzt nicht die Adresse sagen, die Leute können ja dann über deine Homepage sich... Homepage, hast du eine?
Ja, ich habe eine Homepage, die heißt www.julianprohaska.com. Genauso habe ich Social Media, dort genauso auf Instagram und TikTok Julian Prohaska. Also der Name der Marke so gesehen ist mein eigener Name, wie es bei einer Designermarke üblich ist.
Okay, und das heißt also, wenn man sich da bei dir meldet, da kann man einerseits die Sachen bestellen und andererseits könnte man jetzt rein theoretisch, wenn man sagt, okay, möchte man das mal angucken, könnte man dich da kontaktieren und sagen, na, okay, ich mache jetzt mal einen Abstecher nach Söflingen.
Ja, so, hatte ich bisher jetzt noch nicht so, aber...
Nö, aber immer bloß mal als Beispiel.
Möglich, ja.
Okay, dann komme ich jetzt da so langsam zu meiner Schlussfrage, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke. Was habe ich eigentlich vergessen zu fragen? Was wolltest du noch loswerden? Da gibt es ja vielleicht Sachen, wo du sagst, nee, das hat er jetzt nicht gefragt, das hätte ich noch gern gesagt.
Um ehrlich zu sein, die ganzen wichtigen Dinge hast du eigentlich schon gefragt.
Okay. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, dir viel Erfolg zu wünschen bei deinem Weg nach Paris. Ich meine, wenn man so mal nach Paris will, ist ja nicht so schlimm. Man setzt sich in Ulm um 8 Uhr irgendwas in TGV rein und ruckzuck ist man in Paris. Geht schneller als nach Berlin. Also das muss man einfach auch mal der Ehrlichkeit halber sagen. Wann ist denn die nächste Fashion Week?
Die nächste Fashion Week ist jetzt im September wieder.
Mhm. Anfang, Mitte, Ende, weißt du das?
Ende.
Ende, okay, dann habe ich Glück, dann könnte ich vielleicht auch mitfahren. Ja. Mal gucken, wie gesagt, ich war eigentlich so gesehen noch nie auf einer Fashion Week. Okay, du, dann danke ich dir ganz herzlich, dass du da warst. Also ich fand, das ist eine sehr kurzweilige und vor allem auch interessante Stunde. Ich wünsche dir viel Glück auf deinem Weg zum Atelier in Paris und vielleicht tatsächlich, du hast es ja mal so formuliert, vielleicht tatsächlich zur Haute Couture. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Vielen Dank auch für die Einladung.
Das war die Plattform bei Radio Free FM. Mein Name ist Rudolf Arnold. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Radio Free FM. Wir machen, worauf wir Bock haben.